Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Die Urteile im NSU-Prozess sind gefallen, nach mittlerweile 5 Jahren. Beate Zschäpe, das habt ihr wahrscheinlich im Laufe des Tages mitbekommen, hat lebenslang bekommen. Dabei wurde die besondere Schwere der Schuld bei ihr festgestellt. Die anderen Angeklagten wurden ebenfalls alle verurteilt. Der Anwalt von Beate Zschäpe hat schon angekündigt, in Revision zu gehen. Und auch die ersten Reaktionen auf das Urteil zeigen, das Ganze ist offenbar nicht vorbei. Wir haben im Januar, damals wurden die Plädoyers gehalten, bereits mit Mehmet Daimergüler gesprochen. Der hat im NSU-Prozess als Vertreter der Nebenklage einige Angehörige der NSU-Morde vertreten. Hier hört ihr jetzt noch einmal das Gespräch mit ihm von damals.
Die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds sind nur sehr schwer zu verstehen.
Und doch müssen wir versuchen zu ergründen, wie und durch wen sie so geworden sind, wie sie geworden sind. Das sind wir den Opfern, das sind wir ihren Angehörigen, das sind wir uns allen schuldig.
Das hat Angela Merkel auf der Gedenkfeier im Februar 2012 gesagt. Im Mai 2013 hat der Prozess begonnen und es sind Jahre gewesen, in denen vor allen Dingen die Angehörigen der Opfer gehofft haben, Antworten zu finden, nachdem sie vorher nicht nur einen geliebten Menschen verloren haben.
Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders beklemmend. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung.
Mehmet Daimergüler, Sie vertreten in der Nebenklage im NSU-Prozess Angehörige von 2 Mordopfern. Ist das denkbar für die Angehörigen, diese Verzeihung zu gewähren?
Ja und nein. Auf der einen Seite sind meine Mandantinnen und Mandanten sehr froh, dass sie nicht mehr verdächtigt werden, dass der Bruder oder Vater nicht mehr verdächtigt wird. Auf der anderen Seite haben sie natürlich gehofft, dass wesentliche Fragen beantwortet werden. Und wesentliche Fragen sind in diesem Verfahren nicht beantwortet worden.
Darüber reden wir heute und wir reden darüber, was die Gründe möglicherweise dafür sind. Mehmet Daimergüler, Sie haben Ihr Plädoyer nochmal in ein Buch zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie heute Abend da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Mehmet Daimergüler, Sie haben im November 2017 Ihr Plädoyer im NSU-Prozess gehalten als Vertreter der Nebenklage. Im Prozess angeklagt sind neben der bekannten Beate Zschäpe insgesamt 4 weitere. Und die sind angeklagt unter anderem wegen Beihilfe zum Mord oder wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Zschäpe ist unter anderem angeklagt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, 10-fachen Mordes und versuchten Mordes bei mehreren Bombenanschlägen. Sie haben für Beate Zschäpe lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld oder Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Genau. Sie haben in Ihrem Plädoyer sie an einer Stelle auch direkt angesprochen. Zumindest geht das aus der Buchform hervor. Ja. Hat sie in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert?
Zschäpe hat aufmerksam zugehört. Aber Reaktionen habe ich nicht erkennen können. Also wir haben ja 4 Jahre 2 Meter entfernt von Frau Zschäpe gesessen und sie hat eigentlich sehr selten nur Reaktionen gezeigt.
Haben Sie irgendwann mal das Gefühl gehabt, es gibt so einen Moment des Leidtuns, der Reue?
Also es gab mal einen Moment, da war ein Polizeibeamter, der verschiedene Fotos vorlegte aus der ausgebrannten Wohnung. Und diese Fotos wurden an die Wand projiziert. Und dazwischen fand sich plötzlich ein Foto von Uwe Mundlos oder Böhnhardt in der Pathologie. Das hat sich irgendwie dazwischen geschmuggelt, unter hunderten Fotos kann das passieren und da war Frau Zschäpe sichtlich geschockt. Sie sagte da so richtig in sich zusammen, momentlang. Aber ansonsten habe ich sie eigentlich nie in keiner Weise erlebt als einen Mensch, der in irgendeiner Weise verbunden fühlt mit dem, was da verhandelt wird.
Kriegt die sich so isoliert in dem Moment, dass sie so eine, also gefühlt so eine Mauer hochzieht? Weil das ist ja unheimlich anstrengend. Also sie sitzt da 4, 4,5 Jahre, muss ja auch immer so eine Maske aufrechterhalten.
Ja, natürlich. Natürlich ist es ja eine wahnsinnige Ausnahmesituation. Ja. Und dass sie mit dieser Situation nicht immer klarkommt, hat sie dann halt an anderen Stellen gezeigt. Dieses Zerwürfnis mit ihren Anwälten, diese Streitereien hin und her. Also das war wahrscheinlich dann sozusagen ein Ausdruck dieser Situation an anderer Stelle. Und von dort, wo ich im Gerichtssaal saß, hatte ich auch einen ganz guten Blick auf die Reihen hinter ihr. Und da saß ja der Carsten S., eine andere Angeklagte. Und das war wie so ein Kontrast. Unten Frau Zschäpe, die überwiegend unbeteiligt schaut oder mit den Anwälten Scherzchen machte, solange sie sich noch gut verstanden. Aber ansonsten so tat, als hätte sie mit all dem nichts zu tun. Und dann eben Carsten S., wo man...
Der Einzige, der richtig umfänglich ausgesagt hat, ne?
Ja, Carsten S. hat umfänglich ausgesagt. Meine Mandantschaft hat ihm ja auch verziehen. Aber man konnte sehen, dass da so ein Mensch sitzt, der in dem sich was bewegt, in dessen Innern sich etwas rührt, dessen Augen vor Schrecken ganz weit waren, wenn da Fotos der Opfer an die Wand projiziert wurden. Also man konnte sehen, wie ein Mensch mit sich ringt. Ja? Und Frau Zschäpe ist kein Monster. Die anderen Angeklagten, alle sind keine Monster. Wir sind alle Menschen und wir begehen Fehler. Und manchmal sind das wirklich schlimme Fehler und Fehler, die sich nicht wieder gut machen lassen. Aber solange wir Mensch sind, besteht doch immer die Hoffnung, dass wir mit uns selbst einen Weg finden, um mit Dingen umzugehen. Dass wir selbst in den Spiegel schauen können und sagen können, das, was ich getan habe, ist schlimm. Ich will versuchen, das und das jetzt zu machen.
Haben Sie da Hoffnung bei Beate Zschäpe, dass Sie irgendwie denken, ja, vielleicht kommt dieser Prozess der Erkenntnis der Reue nochmal, auch wenn vielleicht viel, viel zeitverzögerter als jetzt ja bei einem schon recht langen Gerichtsprozess, wo man ja vielleicht erwarten würde, dass das irgendwann einsetzt?
Ja, natürlich habe ich Hoffnung. Meine Mandantin hat ja auch selber mich gebeten, einige Worte zu ihr zu sagen. Und meine Mandantschaft hat hier ausrichten lassen. Und ich habe es getan, dass wenn sie wirklich bereit ist, ohne jeglichen Make-up, ohne Schminke in den Spiegel zu schauen, dass meine Mandantin bereit sind, auch zu einem Gespräch. Ja, und es ist nun mal so, Frau Zschäpe ist die Einzige, die auf ganz wichtige Fragen eine Antwort geben kann, so wie es aussieht. Also meine Mandanten wollen ganz banal wissen, warum der Bruder. Dahinter sind ja noch ganz andere Gedanken. Der Gedanke ist nämlich, dass vielleicht gibt es lokale Helfershelfer, wofür ja ein Gespräch. Vielleicht kennen wir den gar. Vielleicht sehen wir den morgens auf dem Weg zum Bäcker. Sehen Sie, was ich meine? Das ist eine ganz, ganz elementare Frage.
Vielleicht ist einer der Mithelfer Bestandteil des eigenen Alltags noch sozusagen.
Ja, natürlich.
Wenn man auf den Prozess einmal drauf guckt, insgesamt geht es um 10 Morde. Es sind 9 Menschen mit Migrationshintergrund und eben die sehr junge Polizistin. Zeitraum der Morde war 2000 bis 2007. Außerdem geht es um diese 3 Sprengstoffanschläge und ich glaube insgesamt 15 Raubüberfälle. Der NSU selbst, sagt man immer, 99 gegründet und 2011 gab es eben diese Selbstenttarnung. Sie haben vorhin schon die Wohnung angesprochen, die war in Zwickau, ne? Die Frau Zschäpe hinterher selbst in Brand gesteckt hat, nachdem die beiden Uwes sich dann ja auch umgebracht hatten. Jetzt ist so ein Strafprozess gerade in der Größenordnung, hat ja mehrere Funktionen. Jetzt Sie als Vertreter der Nebenklage, natürlich geht es darum, dass auch das Leid der Menschen, der Angehörigen, die ja auch Opfer sind, gehört wird und dem einen Raum gegeben wird. Gleichzeitig soll ja gesellschaftlich sowas wie, ja, sagen wir mal, Rechtsfrieden oder so wiederhergestellt werden. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Prozess jenseits von Bestrafung der Täter diese Funktion erfüllt hat?
Nur teilweise. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Bundesanwaltschaft als Anklagebehörde die soziale Funktion eines Strafprozesses nach Kräften ignoriert hat. Wie so ein Strafprozess ist ja kein Selbstzweck. Auch das Urteil ist kein Selbstzweck. Dahinter steht die Idee, dass der Rechtsfrieden gestört worden ist durch eine Straftat. Dass der Staat, der seinen Bürgern versprochen hat, ich werde dich schützen, versagt hat. Und dass dann ein Gericht hingeht und alles rechtlich Zulässige und tatsächlich Mögliche unternimmt, das Geschehene aufzuarbeiten. Und die Aufarbeitung des Geschehenen, und so sagt es auch das Bundesverfassungsgericht, erschöpft sich eben nicht darin, festzustellen, dass der oder die abgedrückt hat oder die oder jene Bombe gelegt hat, sondern es gehören auch Seitenaspekte dazu. Es gehören die Perspektive der Opfer dazu. Es gehört die Ermittlungsarbeit dazu. Es gehört die ideologische Entwicklung dazu, wenn es um eine Terrororganisation geht. Es sind sehr, sehr viele Aspekte, die dann gemeinsam erst ein Bild geben. Und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, dass so ein Strafverfahren jetzt nicht den Anspruch haben muss, alle Fragen zu beantworten, um eben diesen Rechtsfrieden herzustellen. Es reicht, wenn erkennbar wird, dass der Staat alles tut, dass er alles getan hat, alles versucht hat, um die Fragen zu beantworten. Und wenn er dann immer noch keine Antwort hat auf bestimmte Fragen, dann ist der Rechtsfrieden dennoch wiederhergestellt, weil alle Verfahrensbeteiligten, insbesondere die Opfer einer Straftat, gesehen haben, auf diesen Staat kann ich mich verlassen. Der hat alles getan, um aufzuklären. Und das ist ein Maßstab, das ist jetzt nicht eine wilde Fantasie von Nebenklageanwälten. Das ist ein Maßstab, das vom Bundesverfassungsgericht, vom Bundesgerichtshof, auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte immer wieder angewandt wird. Das ist nichts Neues. Und dieser Maßstab muss natürlich in einem Verfahren, wo der Staat selber eine zweifelhafte Rolle bei den Taten gespielt hat, erst recht gelten. Mhm. Und die Bundesanwaltschaft hat immer so getan, als sei das Ganze ja so eine isolierte Angelegenheit. Sie hat ja selber gesagt, alles ist ausermittelt, isolierte Zelle aus 3 Personen. Dass die Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern was anderes festgestellt haben, dass wir noch und nöcher Zeugen gehört haben, die diese These widerlegten, das alles hat die Bundesanwaltschaft scheinbar nur am Rande interessiert. Und ich halte das für bedrückend.
Jetzt kann man ja aus Perspektive, wenn man wahrscheinlich die Bundesanwaltschaft fragen würde, würden die sagen, ja, wir haben hier aber wahrscheinlich einen Prozess mit insgesamt 5 Angeklagten. Es geht um eine kleine Zelle, die von 3 Leuten bestand, glaube ich übrigens ganz passend, weil die müssen mindestens 3 sein. Heißt, in dem Moment, wo die beiden Uwes tot sind, ist diese Zelle auch tot. Also es passt ein bisschen in die Argumentation. Aber die Bundesanwaltschaft könnte jetzt sagen, ja, wir versuchen ja alles, um diese Angeklagten zu klären. Wir können nicht alles zusätzlich ermitteln, weil der Prozess schon so umfangreich ist, wie er ist. Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass es nicht ein Ausgleich ist, dass es nicht reicht, dass mehr Kontext ermittelt werden hätte werden müssen?
Es geht ja nicht um Kontext. Es geht ja hier ganz, ganz handfest um die Frage, ob der NSU größer war als Mundlos-Böhner-Tschepe. Hm. Und dafür spricht vieles. Ja? Die Bundesanwaltschaft spricht immer von einer isolierten Zelle. Aber wir haben im Strafverfahren nicht weniger als 24 Zeuginnen und Zeugen gehört, die so ganz freimütig zugaben, dem Trio geholfen zu haben. Manche mit Geld, andere mit Wohnung, auch Waffen. Das sind doch keine Kinkerlitzchen. Da geht es um handfeste Fragen. Nämlich beispielsweise die Frage, ob es bislang unbekannte NSU-Helfershelfer oder gar Täter gibt, die auf freiem Fuß sind.
Aber wie reagiert die Bundesanwaltschaft dann? Sie werden ja wahrscheinlich, Sie und es gibt ja andere Nebenklägervertreter auch, Sie werden ja darauf hingewiesen haben. Also was sagt die Bundesanwaltschaft dann in dem Moment? Und es gibt ja auch noch ein Gericht, das könnte ja auch darauf reagieren in irgendeiner Art und Weise.
Ja, das Gericht hat ja im Laufe des Verfahrens zunehmend sich eingelassen auf die Nebenklage.
Da heißt, da haben Sie auch eine Entwicklung wahrgenommen, dass ja, da mehr, okay.
Ja, natürlich nicht so sehr, nicht genug, dass wir sagen würden, so sollte es sein. Aber immerhin haben wir eine gewisse Tendenz gesehen. Und auch die Bundesanwaltschaft hat sich ja sehr widersprüchlich verhalten. Die Bundesanwaltschaft hat bei vielen unserer Anträgen, wo es um die ideologische Entwicklung ging, wo es um die Einbettung des NSU in andere Neonazi-Strukturen angeht, sie hat jeden dieser Anträge eigentlich ablehnend kommentiert. Brauchen wir nicht, gehört nicht dazu, ist nicht notwendig. Aber dann hat sie in ihrem eigenen Plädoyer immer wieder auf die Ergebnisse dieser Beweisanträge Bezug genommen. Dann wurden eben Dinge, die wir als Nebenklageanwälte erst zum Thema gemacht haben, so ganz selbstverständlich okkupiert. Und das finde ich dann schon befremdlich.
Können Sie das mal ein Beispiel erläutern?
Naja, wir haben beispielsweise Publikationen gehabt, wo im Umfeld des Trios für diese geworben wurden. Beispielsweise dem sogenannten Weißen Wolf. Ja, das ist so ein Neonazi-Magazin, das ja frühzeitig dieses Label NSU auch aufgegriffen hatte, die auch Spenden bekommen haben. Diese Dinge haben wir eingeführt, ja, und nicht die Bundesanwaltschaft. Und ich finde das dann an der Stelle ein bisschen unredlich, dass das da nicht gesagt wird.
Aber haben Sie eine Idee? Sie in Ihrem Buch, wo das Plädoyer mit drin steht, Empörung reicht nicht, heißt das Buch, schreiben Sie auch, dass Sie nochmal unterscheiden bei der Bundesanwaltschaft. Auf der einen Seite zwischen handelnden Personen der Bundesanwaltschaft, wo Sie auch sagen, Sie haben das Gefühl, die Leute haben versucht, einen guten Job zu machen, jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt, und auf der anderen Seite sozusagen der politischen Einrichtung der Bundesanwaltschaft. Also ist Ihre Überlegung dahinter, dass wenn die Bundesanwaltschaft dem Justizministerium unterstellt ist, dass es da irgendwelche Hinweise gab, wie sich die Bundesanwaltschaft zu verhalten hat? Oder also irgendwoher muss es ja kommen, weil das sind ja auch Juristen, die werden ja einschätzen können, genau wie Sie auch, das sind eigentlich spannende Faktoren, auf die hätten wir gucken müssen.
Also die Vertreter der Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal, ja, und ich glaube, das kann ich für alle Vertreter sagen, die da saßen im Laufe der Zeit, das waren alles anständige und sehr gute Juristen, ja. Aber dann haben wir eben eine politische Behörde. Und bei der politischen Behörde, da geht es nicht darum, dass da ein Anruf aus dem Bundesjustizministerium kommt und da gesagt wird, mach das oder jenes. Sondern ich glaube, dass so eine Behörde selber sowas wie eine Psyche hat, sowas wie eine Einstellung. Und diese Einstellung ist die einer Behörde, die dazu da ist, den Staat zu schützen. Das ist eine, die sind mit Sachen wie Spionage beschäftigt. Die klagen Spione an, Agenten. Und Terror. Die sind damit beschäftigt, den Staat zu schützen. Aber was ist der Staat am Ende des Tages? Der Staat, das sind seine Gesetze, das sind seine Institutionen, das sind seine Beamtinnen und Beamte. Ja? Aber dann gibt es noch eine weitere Ebene, die dann eben in solchen politischen Behörden eine große Rolle spielen. Das ist dann ja die nicht greifbare Idee, auch das Ansehen des Staates schützen zu wollen. Ja, und das muss niemand muss das jemand anweisen. Frau Merkel muss nicht ans Telefon greifen und auch nicht der Bundesjustizminister.
Das ist Selbstverständnis, unausgesprochenes Selbstverständnis der Institution sozusagen.
Der Staat schützt den Staat an der Stelle. Und ich kann das nachvollziehen. Aber ich kann auch sagen, nur an der Stelle, wenn die Menschen das Gefühl haben, hier werden Dinge vertuscht, hier werden Dinge nicht behandelt, dass dann ein Misstrauen entsteht, dass dann im Ergebnis das Ansehen des Staates verletzt. Nicht die Frage verletzt, sondern der offensichtliche Versuch, Fragen zu unterbinden. Das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland wurde verletzt. Es wurde verletzt durch das ungeheure Versagen und es wurde im Nachhinein verletzt durch Verfassungsschutzbehörden, die laut Gesetz mithelfen sollen bei der Aufklärung, aber die stattdessen hingegangen sind und hunderte von Akten zerstört haben. Unter den Augen der Öffentlichkeit, unter den Augen der Opfer, unter den Augen der Parlamente. Und da muss man doch spätestens die Frage stellen, wer verletzt hier eigentlich das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland? Diejenigen, die nach Wahrheit ringen und Fragen haben? Oder diejenigen, die ganz offenkundig sagen, es ist uns egal, was das Parlament denkt. Es ist uns egal, was die Journalisten schreiben. Es ist uns egal, was die Anwälte schreiben. Und diese Haltung habe ich kennengelernt bei einer ganzen Reihe von Verfassungsschutzbehörden.
Aber heißt das im Klartext, die Bundesanwaltschaft hätte da überhaupt Handhabe gehabt? Also Sie schreiben in Ihrem Plädoyer auch ganz häufig zum Beispiel, dass also die Rolle der V-Leute ist ein großes Ding, wo der Verfassungsschutz dann ja mit reinkommt. Hat die Bundesanwaltschaft da überhaupt eine Handhabe? Oder wenn der Verfassungsschutz sagt, hey, wir lassen euch nicht aussagen, dann kann die Bundesanwaltschaft sich ja wahrscheinlich auf den Kopf stellen, dann werden die trotzdem nicht aussagen.
Die Bundesanwaltschaft hat auf einer ganzen Reihe von Ebenen Möglichkeiten gehabt, Einfluss zu nehmen. Angefangen damit bei der Frage, wen klagen wir eigentlich an?
Ja, das heißt, aus Ihrer Sicht sitzen zu wenig auf der Anklagebank.
Ja, auch. Natürlich. Mhm. Ja, wir haben ja Personen aus dem Umfeld von Mundlos Böhne Czepe, die ja in Neonazi-Strukturen fest verankert Hilfsleistungen erbracht haben und das auch zugeben. Die sind bis heute nicht angeklagt. Wir haben eine ganze Reihe von V-Leuten und V-Mann-Führern gehabt, die wir als Zeugen nicht haben hören können, weil die Bundesanwaltschaft auch immer wieder dagegen eingeschritten
ist. Aber ist das tatsächlich so, dass wenn die Bundesanwaltschaft sagt, wir wollen diesen V-Mann zum Beispiel hören und verhören, dass das gehen würde? Oder kann der Verfassungsschutz einfach sagen, nein, wir schützen unsere Leute und die genießen, keine Ahnung, Zeugnisverweigerungsrecht oder sowas? Also ich will nur klären, wer kann da wie handeln?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Schauen Sie, Bundesanwaltschaft kann erstmal als Zeugen benennen, wen sie will. Mhm. Ja. Und dann kann, wenn das ein Beamter ist des Verfassungsschutzes oder ein V-Mann, kann ein Innenministerium, ein zuständiges Innenministerium, sagen wir mal aus Brandenburg oder Sachsen sagen, ja, wir geben aber keine umfassende Aussagengenehmigung, diese und jene Themen sind tabu. So, und dann ist das aber eine politisch angreifbare Stellung. Da kann man nämlich die betreffende Landesregierung fragen, warum ist das eigentlich ein Tabu?
Darüber müssen wir was jetzt wollt reden. Ihr da eigentlich verschweigen?
Genau.
Oder schützen?
Und dann heben wir das von einer juristischen auf eine politische Frage. Und das ist ja auch im Kern eine politische Frage. Nur was die Bundesanwaltschaft machte, war von vornherein zu sagen, das gehört nicht hierhin. Das hat juristisch keinen Sinn, keinen Zweck, keinen Wert. Mhm. Und das geht einfach nicht.
Das heißt, da ist genau dieser Maßstab für Sie verletzt, dass der Staat nicht alles versucht hat, um aufzuklären. Denn in dem Moment, wo sie es versuchen würden, hätten sie zumindest argumentieren müssen. Dann kann es immer noch sein, dass die V-Leute nicht aussagen umfassend, aber dann hätten sie es zumindest versucht. Das heißt, das genau ist für sie der Unterschied.
Ja, natürlich. Und sehen Sie, das Gesetz ist ja auf unserer Seite. Ich glaube, es ist Paragraph 21 oder 20, Bundesverfassungsschutzgesetz. Da sagt das Gesetz, der Verfassungsschutz muss von sich aus, Eigeninitiativ, die Staatsanwaltschaften bei der Aufklärung unterstützen und alle Informationen denen geben, denen diese brauchen. So, die Bundesanwaltschaft hätte doch mit Leichten auf das Gesetz hinweisen können und sagen können, das Gesetz ist auf unserer Seite. Stattdessen geht die Bundesanwaltschaft hin und sagt, das brauchen wir alles nicht. Ich meine, der Höhepunkt dieser Einstellung war für mich die Einvernahme des Zeugen Benjamin G. Jetzt ist es so, wir hatten in Kassel die Ermordung des Halit Yozgat. Das war ein junger Mensch, der auf der Abendschule sein Abi machen wollte und tagsüber in seinem Internetcafé arbeitete. Er war das letzte uns bekannte Opfer der Ceska-Mordserie. Mhm. Ja? Und nach Lage der Dinge befand sich am Tatort zum Tatzeitpunkt ein Beamter des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz, Herr Temme. So, Herr Temme war einige Male bei uns als Zeuge geladen und hat nach meinem Dafürhalten uns nicht die Wahrheit gesagt.
Aber das wird ja jeder spüren im Gerichtssaal. Also ja, jeder spürt ja im Gerichtssaal, lügt er jetzt oder druckst er rum oder also das spürt ja jeder im Gerichtssaal.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist einfach so implausibel, was er da so erzählte. Aber worauf ich bin, ist was anderes. Der Temme hatte, bevor er zum Internetcafé fuhr, relativ lange mit einem der führenden Neonazis in Nordhessen telefoniert, eben Benjamin G. Wir haben Herrn Temme dann gefragt, worüber habt ihr denn so gesprochen? Und er sagte, weiß ich nicht mehr. Wir haben gesprochen. Und dann haben wir Benjamin G. als Zeugen geladen und haben dann gefragt, sie haben mit Herrn Temme telefoniert, worüber denn? Und er hat spiegelgleich das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ich weiß, wir haben telefoniert, aber worüber weiß ich nicht mehr. Ja? Und er hat einen Anwalt dabei, einen Zeugenbeistand. Und nach unserer Strafprozessordnung darf sich jeder Zeuge einen Anwalt nehmen. Das ist auch gut so. Nur am Ende der Befragung fragt dann eine Kollegin von mir aus der Nebenklage, sagen Sie, Herr Zeuge, Sie haben einen Anwalt dabei, der wohnt in Wiesbaden. Sie wohnen aber in Kassel. Warum so weit weg? Und dann gab es so ein Hin und Her. Er wollte die Frage nicht beantworten. Dann musste er doch und sagte, er wurde mir empfohlen. Ja, von wem denn? Da gab es auch wieder so ein langes Hin und Her. Und am Ende sagt er, von der Behörde. Und dann fragt mir, von welcher denn? Und dann, langes Hin und Her, sagt er, vom Verfassungsschutz Hessen. Und wer bezahlt den Anwalt? Ja, der Verfassungsschutz. So, und an dieser Stelle haben wir dann als Nebenklageanwälte beantragt, dass man diesen Zeugenbeistand entpflichtet, weil er ja nicht nach unserem Dafürhalten nicht die Interessen seines Mandanten, sondern die der Behörde vertritt. An der Stelle ergreift dann die Bundesanwaltschaft das Wort und sagt, nein, so wie es ist, ist alles in bester Ordnung. Wir brauchen keine Auswechslung, der Anwalt ist von ihm mandatiert worden, ordnungsgemäß, alles gut. Und das Gericht ist ihm gefolgt. So, was ich damit sagen will, die Richter sind Gott sei Dank unabhängig. Die können tun, was sie wollen. Die brauchen nicht drauf zu hören, was Frau Merkel verspricht oder nicht mehr verspricht. Ist auch gut so. Nur die Bundesanwaltschaft, das ist eine nachgeordnete Behörde. Und an der Stelle erwarte ich von der Bundesanwaltschaft tatsächlich, dass sie sich auch ihrer Rolle als nachgeordnete Behörde der Bundesregierung klarer wird. Und sie muss sich an dieser Stelle nicht zu Wort melden. Sie muss nicht ihren Kommentar abgeben. Sie muss dem Gericht nicht sagen, wie sie das sieht. Sie tut es aber. Und sie tut es an dieser Stelle nach unserem Dafürhalten zur Begrenzung der Aufklärung und nicht zur Erweiterung der Aufklärung. Und das kann nicht sein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Wenn Sie, das ist jetzt so ein Moment, wo wahrscheinlich vielen im Saal auch nochmal klar wird, hey, irgendwie stimmt hier was nicht. Oder man hat zumindest das Gefühl, oder ne, genau das, was Sie sagen, man hat das Gefühl, es soll nicht allumfassend aufgeklärt werden. Gibt es in den ganzen 4,5 Jahren, die es jetzt bislang hat, oder knapp 5 von mir aus auch, wenn dann das Urteil fällt, gibt es Momente, wo Sie solche Gefühle mal hatten, im Sinne von, das war ein besonderer Moment, oder wo ein Moment der Erkenntnis nochmal da war? Oder vielleicht auch das, ich weiß es nicht, des Irritiertseins, an denen für Sie was klar geworden ist als Vertreter der Nebenklage. Das ist ja auch nicht Ihr erster großer Prozess.
Na, immer wieder. Ich meine, wir hatten einen Moment, da haben wir als Zeugen gehört den Tino Brandt. Tino Brandt war Chef des Thüringer Heimatschutzes. Das war eine sehr große Neonazi-Organisation, aus dem sich der NSU entwickelt hat. Und Tino Brandt war V-Mann. Ja, und er war Vorbild und Mentor für Mundlos, Bödert und Schäpe. Also eine wichtige Bezugsperson der drei, ideologisch und persönlich. Und Tino Brandt erzählte dann halt, dass er mit dem Geld, was er vom Staat bekam, er bekam über 100.000 Euro, dass er dafür auch einen Teil wieder in die Szene gepumpt habe. Ja, er sagte, Politik kostet ja Geld. So, und auf Nachfrage erklärte er ja, dass er auch einen Teil, dass er natürlich auch gespendet habe an die drei. So, die drei hatten in der Anfangszeit eben noch keine Banken ausgeraubt. Sie hatten kein Geld. Sie brauchten Geld. Und in der Zeit haben sie auch Geld bekommen vom Tino Brandt. Allein dieser Umstand, dass staatliches Geld in die Hände von Bekannten als extrem gefährlich geltenden Neonazis landen kann, das ist ja schon eigentlich schon ziemlich schockierend. Ja? Und was für mich in dem Moment so schockierend war die Vorstellung, dass in dieser Zeit ja auch die Cesca 83, die Schusswaffe, gekauft wurde für 2500 Mark.
Das heißt, man fragt sich, von welchem Geld eigentlich?
Von welchem Geld? Und eigentlich wäre das so ein Moment gewesen, wo sich eigentlich der Himmel öffnen müsste. Aber vielleicht waren wir schon alle so zynisch und so gewohnt.
Das heißt, was passiert dann im Gerichtssaal? Der sagt das, dann ist diese Frage im Raum im Sinne von, ist das möglicherweise Geld, was die Bundesrepublik Deutschland oder eine Behörde an einen V-Mann gezahlt hat, mit dem der ein Terrortrio unterstützt, und die können sich von diesem Geld möglicherweise, nur weil das Geld da ist, diese Waffe kaufen. Also wird das dann angesprochen oder wird darüber hinweggegangen im Gericht? Oder ist das was, also die drei Leute, die es begreifen, in dem Moment werfen sich Blicke zu und dann geht der Prozess aber weiter, oder was passiert dann?
So, an solchen Stellen gab es dann immer wieder Erklärungen der Nebenkläger. Wir können alle nach einer abgeschlossenen Beweisaufnahme ja eine Erklärung abgeben, und das haben wir auch oft gemacht. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesanwaltschaft auch mal zwischendurch eine solche Erklärung abgibt. Die hat ja auch das Recht dazu.
Und das haben die gar nicht gemacht.
Das haben sie nicht ein einziges Mal gemacht. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich mir natürlich die Frage gestellt habe, ob ich nicht einfach nur ein Komparse bin. Ein Komparse in einem Stück. Das Stück nennt sich Strafverfahren gegen Beate Zschäpe und andere. Das Drehbuch zu diesem Stück wurde von jemand anderem geschrieben, von der Bundesanwaltschaft, in der Form der Anklageschrift. Und die Regie hat dann das Gericht. Und das Gesetz sagt, dass die Anwälte der Opfer auch dabei sein dürfen. So, und dann waren wir dabei. Nur an diesen Stellen kommen wir ja dann nicht weiter mit unseren Beweisanträgen. Und da muss man sich als Anwalt, und ich habe mir diese Frage gestellt, natürlich sich überlegen,
was ist meine Rolle da eigentlich?
Ja, bin ich ja eigentlich nur, damit anschließend gesagt werden kann, ja, das war ein rechtsstaatlich einwandfreies Verfahren, die Opfer hatten ja auch zahlreiche Anwälte. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, in diesem Verfahren irgendetwas zu bewegen? Und die Antwort auf diese Frage war für mich, an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil die Themen, die wir in diesem Saal behandeln, uns alle angehen. Ich glaube mit Haut und Haar an dieses Land. Ich glaube mit Haut und Haar an unsere Verfassung. Ich glaube mit Haut und Haar an unseren Rechtsstaat. Aber ich glaube nicht an den makellosen Rechtsstaat. Ich glaube nicht an die makellose Demokratie. Sowas gibt es nicht. Ein Rechtsstaat kann nur so makellos sein wie die Menschen dahinter. Und ich erwarte von einem ehrlichen Rechtsstaat, dass er sagt, wir haben Makel, an denen arbeiten wir. Die wollen wir lösen. Aber ich habe in diesem Kontext einen Rechtsstaat erlebt, der so tat, als gäbe es keine Makel, als seien ja Pleiten, Pech und Pannen geschehen. Aber es waren keine Pleiten, Pech und Pannen, die diesen Morden geführt haben.
Das heißt, was Ihnen auch fehlt, ist die breitere gesellschaftliche Debatte zu sagen, ja, wir haben in Deutschland ein rechtsradikales Problem. Ich glaube, Sie nennen es in Ihrem Plädoyer auch sowas wie institutioneller Rassismus in den Ermittlungsbehörden. Das heißt, darum fehlt Ihnen die Debatte.
Was die Debatte bei uns in Deutschland krankt, wenn es um Rassismus geht, daran, dass wir uns angewohnt haben, Neonazi und Rassist synonym zu verwenden. Mhm. Das ist aber nicht synonym zu verwenden. Jeder Neonazi ist ein Rassist, aber nicht jeder Rassist ist ein Neonazi. Diese Unterscheidung ist so wichtig, weil wenn man Rassismus auf Nazis beschränkt, ist das ja auch so eine Art Exkulpationsmechanismus.
Das sind die da.
Wir Bürgerlichen, wir sind nicht rassistisch, wir gehen regelmäßig türkisch oder chinesisch essen, wir fahren in der Welt herum. Rassisten, das sind ja diese Skinheads, Springerstiefel, paar Verrückte in Sachsen. Wir entledigen uns dabei damit auch einer Diskussion und auch einer kritischen Nachfrage uns selbst gegenüber.
Vielleicht auch ein Stück Verantwortung, was wir damit ablegen?
Ja, natürlich. Natürlich. Wir isolieren das Thema personell und auch regional. Ja? Indem wir sagen, ja, das ist vor allem ein Problem in der Sächsischen Schweiz. Was natürlich Quatsch ist. Wir haben ein handfestes Rassismusproblem, das tief in unsere Gesellschaft reicht. Das sind natürlich unangenehme Themen dann, wenn man dann plötzlich sagt, Moment mal, wir sind uns einig, dass Skinheads scheiße sind. Aber sind wir uns denn auch darin einig, dass die Art und Weise, wie wir heute über Muslime beispielsweise reden, nicht in Ordnung ist? Dass an die Stelle des verpönten Begriffs der Rassenlehre wir sowas wie bekommen haben wie eine Kulturlehre. Ja, die überlegene Kultur des Westens und die archaische Kultur der anderen. Und diese Debatte, die führen wir nicht, die scheuen wir.
Ja, weil die im Zweifelsfall vielleicht auch wehtut.
Natürlich tut sie weh, weil sie uns selber auch in Frage stellt.
Haben Sie das Gefühl, wenn Sie über die Ermittlungsbehörden sowas schreiben wie institutioneller Rassismus, das belegen Sie ja, oder Sie argumentieren das sehr ausführlich. Gleichzeitig hat das ja immer was mit handelnden Personen zu tun, ne? Also ich denke einfach an viele Polizeibeamte zum Beispiel, egal ob jetzt Streife, Kripo, was auch immer, auf die das nicht zutrifft.
Ja, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Institutioneller Rassismus bedeutet nicht, dass alle Menschen, die in dieser Institution arbeiten, rassistisch sind. Das ist nicht der Fall. Ja? Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir über 250.000 Angehörige der Polizeikräfte haben. Und wir leben in einem Land, wo wir uns auf die weit überwiegende Teil der Beamtinnen und Beamten verlassen können. Das sind häufig Menschen, die unter schwierigen Situationen, schwierigen Bedingungen täglich einen guten Job machen. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir es zugelassen haben, dass wir auf Polizeibehörden Strukturen haben, Abläufe haben, geschriebene oder ungeschriebene Regeln, die dazu führen, dass bestimmte Menschen schlechter behandelt werden als andere. Das ist das Resultat einer bestimmten auch Haltung, die dann erzeugt wird.
Das heißt im NSU-Prozess zum Beispiel, dass wirklich die Angehörigen lange ohne irgendwelche Anzeichen als Tatverdächtige auch behandelt wurden. Ich glaube, Sie schildern einen Fall von einer Frau, die, glaube ich, es ist der Mann, der im Krankenhaus liegt, im Sterben, und sie darf da nicht hin, weil sie sozusagen vernommen wird.
Das ist die Witwe von Enver Şimşek, den uns bekannten ersten Opfer der Ceska-Mordserie. Schauen Sie, beim NSU-Komplex, wir hatten Tatorte in ganz verschiedenen Städten, verschiedenen Bundesländern. Und deswegen können wir auch das Polizeiverhalten an verschiedenen Orten auch ganz gut miteinander vergleichen. Ja? Und was wir sehen konnten, war, dass wie Fische in einem Schwarm, ohne dass miteinander sichtbar kommuniziert wird, alle nach den gleichen Regeln handelten. Regel 1, Hinweise auf die tatsächlichen Täter werden ignoriert.
Bei Uwe und Uwe waren es häufig die Fahrer, die traten als Fahrradfahrer auf, da gab es viele Hinweise drauf, ja, und denen ist nicht nachgegangen worden.
Ja, die Polizei
worden.
Sagt zum Beispiel bis heute, wir hatten ja keine Hinweise, aber das ist Quatsch. Mhm. Bei der Ermordung von Enver Şimşek hatten wir 3 Zeugen, die von 2 Fahrradfahrern berichteten, von Habil Kılıç 2 Zeugen, bei Ismail Yaşar in Nürnberg 5, bei Kubaschik in Dortmund 4. Eine Zeugin sprach sogar davon, der sah aus wie Nazi oder die sahen aus wie Nazis. Man kann auch aus dem Polizeiprotokoll noch mal sehen, wie die Polizei nachfragte. Sahen die türkisch aus, südeuropäisch? Und wenn die Antwort Nein lautete, wurde diese Spur nicht weiter verfolgt. Und das kann man an allen Tatorten sehen. Auf der anderen Seite wurde von der ersten Sekunde an erst die Opfer kriminalisiert und dann die Opferangehörigen.
Jetzt würden Ermittlungsbehörden vielleicht sagen, auch Polizisten, man weiß, bei Morden sind es häufig Menschen aus dem engsten Umfeld, die Täter sind. Also macht es Sinn, auch die engsten Anverwandten, Angehörigen eng unter die Lupe zu nehmen.
Ja, natürlich. Es sind ja 2 Punkte. Natürlich sagt die Polizei, man muss in alle Richtungen ermitteln. Aber es wurde ja nicht in alle Richtungen ermittelt. Mhm. Die politische Richtung wird überhaupt nicht ermittelt. Und das andere ist, diese These von Morde geschehen immer im Familienumkreis, und deswegen schaut man da vor allem, die wurde ja durchbrochen durch die Ceska-Mordserie. Man wusste ja, es ist immer die gleiche Tatwaffe, also die gleichen Taten. Das heißt, beim 3., 4., 5., 6.
Kann nicht der Verwandte sein, oder wahrscheinlich nicht.
So, und das sind natürlich Dinge, die muss man ankreiden. Und ich erlebe häufig, dass dann, wenn ich das thematisiere irgendwo, ja, auf einem Podium, dass sich dann Menschen geradezu persönlich angegriffen fühlen. Auch nicht Leute, die Polizeibeamtinnen sind, sondern ganz normale Bürger.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Talk.
Ab wann ist denn sozusagen klar gewesen, dass das, was wir im NSU haben, ein rassistisches Problem ist? Also irgendwann muss ja mal der Punkt gekommen sein, zu sagen, bei allen Ermittlungsbehörden, und wir haben zwar viele Angehörigen sozusagen als Tatverdächtige gehabt, aber irgendwann muss ja sozusagen der Groschen gefallen sein und sagen, nein, wir haben da ein rassistisches Problem. Wenn ich das richtig weiß, ist ja sogar auch nochmal aus Baden-Württemberg eine Profiler-Gruppe darüber gegangen.
Also ich habe für mich persönlich 2 Momente gehabt. Mhm. Ja, also ich habe im Frühjahr 2012 die ersten Akten bekommen zum NSU-Komplex, und wenn ich mir dann die Polizeiprotokolle anschaute, konnte man schon sehr schnell diese strukturellen Ähnlichkeiten der Polizeiarbeit in verschiedenen Bundesländern sehen. Ja? Wie vorhin gesagt, auf der einen Seite das Nicht-Weiterverfolgen von offensichtlichen Spuren, Fahrradfahrer, und auf der anderen Seite das Kriminalisieren der Toten und der Opferangehörigen. Und es war schon frappierend zu sehen, wie sich die Ermittlungsarbeit in Nürnberg, Hamburg, Rostock und Dortmund, wie sich das ähnelte. Ja. Und man muss dazu wissen, die agierten ja unabhängig voneinander. Das war schon eine Stelle, wo ich schon sehr stutzig wurde. Und um das ganz ehrlich zu sagen, ich habe nicht an die Existenz von institutionellem Rassismus in Deutschland geglaubt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, Einzelfälle, es kommt schon mal vor. Ja? Aber zum ersten Mal zum Nachdenken bin ich gekommen, nachdem ich diese Akten gesehen habe. Und dann findet sich in den Akten dann halt auch so eine operative Fallanalyse aus Baden-Württemberg, wo ja erfahrene Kriminalisten, zum Teil Polizeipsychologen, Diplompsychologen, Polizeidienst zusammenkommen und ein Täterprofil schreiben sollen. Und da steht dann der Satz, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon auszugehen, dass die Täter von weit außerhalb stammen.
Wo ja ein Mord nicht mit einem hohen Tabu belegt ist.
Ja, das ist das was da gesagt wird.
Der Subtext, ne?
Der Subtext. Und dann heißt es dann weiter, und außerdem sind die Opfer alle ganz brutal umgebracht. Und wenn wir jetzt feststellen, die Täter müssen von außerhalb stammen, also aus dem Ausland, das können ja auch Norweger sein oder Kanadier, dann wird dann gesagt, ja, die wurden deswegen besonders brutal umgebracht, weil es im Hintergrund einen Häuptling gibt, so steht es da, dessen Ehre verletzt worden ist. Und der wollte die Ehre wiederherstellen. Und solche Ehrvorstellungen gibt es nur in Süd- oder Südosteuropa. Das heißt, man hat mit so einer total mischugenen Einstellung, unsere Kultur ist so überlegen bei uns.
Aber da müssten die Familien doch auch was miteinander zu tun haben, damit so eine Argumentation haltbar ist. Also wenn es wirklich so einen Häuptling geben würde, der müsste, also da muss doch irgendwo eine Verbindung zwischen den Familien erkennbar
Diese
sein.
Diese ganze Analyse ist deswegen interessant, nicht weil wir die Folgen dieses Denkens nicht an den Tatorten sehen konnten, also an der Ermittlungsarbeit. Mhm. Wir haben das ja immer wieder erlebt, sondern dass diese Ermittlungsarbeit in Worte gefasst worden ist. Mhm. Sie beschrieb ziemlich präzise das Denken der handelnden polizeilichen Akteure. Und ich sehe keine wirklich tiefgehende Bereitschaft, hier in den Spiegel zu schauen.
Gab es irgendwann mal einen Beamten oder so im Zeugenstand, der das zu erkennen gegeben hat, irgendwann mal, dass jemand sagt, hey, ja, ich glaube, da wo Sie darauf hinweisen oder das, wo Sie nach Sie fragen, ja, ich glaube, das ist ein Problem. Gab es so einen Moment mal?
Ich glaube, es gab so um die 140, 150 polizeiliche Zeugen, die damals die Ermittlungsarbeit geleistet haben. Und ich glaube, einer drehte sich um.
Im Gericht.
Im Gericht und sagte zu den da sitzenden Witwen und Halbwaisen, es tut mir leid, was wir damals mit Ihnen gemacht haben. Alle anderen haben zumindest bei mir den Eindruck erweckt, dass sie das polizeiliche Verhalten damals für vollkommen richtig hielten. Ja? Und das wieder so machen würden. Und das ist das eigentlich Bedrückende, weil ich mir da natürlich an der Stelle die Frage stelle, was haben wir denn eigentlich aus dem NSU gelernt?
Was haben wir denn daraus gelernt?
Also ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich sagte vorhin, dass ich mit Haut und Haar an diesen Rechtsstaat glaube. Ich glaube aber, dass Rechtsstaat, Demokratie, all diese Dinge, dass wir die nicht für das Resultat von Naturgesetzen halten dürfen, sondern dass das Einrichtungen sind, die das Ergebnis menschlichen Wollens sind. Der Mensch, der Bürger will eine Demokratie, einen Rechtsstaat. Aber dass trotz seiner ungeheuren Kraft ein Satz wie die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 Grundgesetz, trotz all seiner Kraft, seiner Macht, es doch sichtbar ist, dass es doch so wahnsinnig verletzlich ist. Unsere Verfassungsordnung, unsere Menschenrechtsidee, unser Bild des Menschen, unsere Demokratie, es ist wahnsinnig verletzlich.
Und aber das heißt, die Konsequenz oder das, was ich daraus lerne, ist, ich muss mich, also aus dem NSU-Prozess lerne ich, ich muss mich mehr verantwortlich dafür fühlen? Ist das auf so einer abstrakten Ebene, dass das, was wir am meisten, also es ist ja keine schlechte Konsequenz, aber es ist ja eine sehr...
Ich glaube, dass... Wir einfach sehen müssen, dass das Menschenbild, das wir haben in Deutschland mit seiner Würde, dass das jeden Tag bedroht ist. Dass dieses Menschenbild jeden Tag bedroht ist und dass wir als Menschen dafür verantwortlich sind, dieses Menschenbild aufrechtzuerhalten und dass wir uns selber dann im Kleinen wie im Großen fragen müssen, was habe ich denn getan? Und lassen Sie mich an dieser Stelle mal ganz klar sagen, wir hatten im NSU-Kontext natürlich ein ungeheures Staatsversagen. Wir hatten auch ein Polizeiversagen, stimmt alles. Wir hatten auch zum Teil ein Medienversagen, weil viele Medien einfach nur die Polizeiverlautbarung nachgeplappert haben. Aber zur Redlichkeit der Analyse gehört für mich persönlich, und ich rede hier immer nur für mich persönlich, auch dazu, dass ich mich selber auch frage, wie hast du dich eigentlich damals verhalten? Und damals, als die Morde stattfanden, Wir haben dann in der Zeitung darüber gelesen. Natürlich habe ich darüber gelesen. Und wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war oder mit türkischstämmigen Freunden, für uns war immer irgendwie klar, das sind Nazis. Und das war überhaupt kein Thema für uns, dass wir darüber diskutieren müssen. Ja? Nur ich muss mir dann auch natürlich die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich mit dieser Information oder mit dieser Einsicht gemacht? Ich war damals im Bundesvorstand der Freien Demokraten. Ja? Mhm. Ich hätte ja schon den einen oder anderen Bundestagsabgeordneten ansprechen können oder einen Innenminister aus NRW, der da saß. Ob das was gewirkt hätte, weiß ich nicht. Aber ich habe es nicht getan. Und wenn ich ganz ehrlich bin,
weil?
Ich habe es nicht getan, weil aus einer Mischung zwischen Opportunismus und Feigheit. Ich fange mit Feigheit an. Ich hatte Angst, dass ich das thematisiere und dann stellt sich heraus, es gab doch eine imaginäre Türkenmafia, Drogenmafia.
Angst davor, sich zu irren.
Angst davor, mich zu irren, aber das war, wenn ich ganz ehrlich bin, nur der kleine Teil. Der wichtige Teil war einfach Opportunismus. Mhm. Ich wollte damals noch was werden. Ja, vielleicht Abgeordneter, vielleicht Staatssekretär. Und auf dem Parteitag der Westerwelle FDP über Rassismus zu sprechen, bringt keine Stimmen. Es kostet Stimmen. Und diese Mischung aus Opportunismus und Feigheit, das war mein persönliches Versagen.
Und was hat denn dann der Prozess für Sie ganz persönlich an Bedeutung? Also hat das auch was von, jetzt ist wieder Gutmachung ein großes Wort, ne? Aber vielleicht sowas von eigenem Fehler nochmal stellen und deshalb das auch durchhalten? Das ist ja emotional auch nicht ganz unanstrengend, was Sie auch persönlich da machen.
Das sind zwei Ebenen. Auf der einen Seite natürlich. Es ist sowas wie Reue, tätige Reue, Buße. Ich habe mich bei allen Opfern, die ich getroffen habe, ich habe mich um Vergebung gebeten, weil ich damals nicht solidarisch war.
Ernsthaft?
Ja, natürlich. Die Menschen, die ich getroffen habe, natürlich das gehört auch dazu. Also für mich, so ist es nach meinem Selbstverständnis. Mhm. Und es war die Großzügigkeit der Menschen, die ich angesprochen habe, dass die mir verziehen haben. Aber das, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ist, dass ich eben nicht unsolidarisch sein will in Zukunft. Ich will nicht unsolidarisch sein. Ich will es wenigstens versuchen. Und ich will nicht schweigen. Wenn in der Bonner Fußgängerzone eine Frau mit einem MS-Halstuch eine Sinti-Frau beschimpft, nur weil sie immer einen Euro gebeten hat. Dann will ich mich dahin stellen und sagen, das ist hier, was soll das? Sie müssen hier kein Geld geben, aber sie müssen sie auch nicht beschimpfen.
Mhm. Gab es für Sie mal einen Punkt im NSU-Prozess dann in den ganzen Jahren, wo Sie darüber nachgedacht haben, zu sagen, also es geht nicht mehr, weil es, keine Ahnung, emotional zu anstrengend ist oder Sie auch das Gefühl hatten, Sie haben vorhin mal so gesagt, da bin ich ja eigentlich nur ein Komparse. Also gab es irgendwann mal den Punkt, wo Sie gedacht haben, nee, das geht eigentlich nicht, ich muss das lassen?
Ich hatte das einige Male gehabt, ja. Und meine Mutter ist verstorben während des Verfahrens und das war schon so eine Phase, wo es schwer war, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Aber schauen Sie, die Menschen, die Überlebenden des NSU und auch die Familienangehörigen sind nicht nur Familienangehörige, sondern es sind Überlebende. Die haben so viel mitgemacht. Und die haben dann trotzdem die Stärke, sich hinzustellen, sich hinzusetzen im Gerichtssaal und den mutmaßlichen Mördern des Vaters oder des Ehemannes gegenüberzusetzen. Und wenn diese Menschen diese Kraft aufbringen, dann werde ich ja wohl noch die Kraft aufbringen, einfach meinen Job zu machen.
Gab es irgendwann mal einen Moment im Prozess, also bei all dieser Schwere und auch dem Leid, was da ist und auch sozusagen man hofft ja immer auch auf Einsicht, ne? Also man hofft ja, glaube ich, auch als Angehörigen, ohne das beurteilen zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass sie darauf hoffen, dass Frau Zschäpe aussagt, dass man ihr die Fragen stellen kann, dass man den Versuch einer Antwort bekommt. Gab es bei all dem, was nicht gut war, irgendwo auch Momente, was man, keine Ahnung, ein Stück als Hoffnung nochmal mit rausnehmen kann?
Ja, die gab es Gott sei Dank auch. Für mich war eine der beeindruckendsten Momente, als wir Mascha M. aus Köln als Zeugin hörten. Mascha M. nahm vorne Platz, saß etwa einen Meter, anderthalb Meter von Frau Zschäpe entfernt und ich konnte beide Frauen ganz gut im Profil sehen, von da, wo ich saß. Beide Frauen und etwa gleichaltrig. Und Mascha M. erzählte als Zeugin von dem Tag, als die Bombe bei ihm im Geschäft ihrer Eltern gelegt wurde. Sie dieses Paket aufmachte und schwer verletzt wurde. Sie war damals 18 Jahre alt. Sie war schwer verletzt. Weite Teile der Haut waren verbrannt. Mehrere Notoperationen. Lange, monatelange Aufenthalt in Krankenhäusern. Das erzählte sie alles mit ganz ruhiger Stimme. Und dann sagte sie, erfuhren wir dann nur auf Nachfragen, dass sie ja, sie ist dann, hat dann auf ihr Abitur bestanden, hat dann so ein Notabi im Krankenhaus gemacht, hat dann Chemie studiert erfolgreich und dann auch noch Medizin obendrauf. Und es arbeitet heute als Ärztin, Chirurgin, rettet jeden Tag Leben. Ja. Und dann überlegte ich mir, links sitzt da Frau Tschepe, die es anscheinend für eine Lebensleistung hält, mit einem deutschen Pass geboren zu sein. Die ganzen Tag, früher über Deutschland schwadronierte. Ja, und Flaggen hier, Fahnen dort. Und man sich doch noch die Frage stellt, was hast du eigentlich irgendwann mal für dieses Land wirklich gemacht? Was hast du für Deutschland gemacht? Was hast du für deine Mitmenschen gemacht? Und dann eine Mascha M., die nach Vorstellung dieser Leute nicht nach Deutschland gehört. Und das, dieses ganz, ganz Absurde, dieses Kranke des Menschenbildes dahinter, wurde in diesem Bild ganz, ganz sichtbar. Am Ende der Befragung habe ich Frau M., Mascha M., eine Frage gestellt. Ich habe sie gefragt, sagen Sie, weil es ja auch darum geht, die Tatfolgen für die Betroffenen
sichtbar zu machen.
Ich habe sie gefragt, haben Sie denn mal nach dieser Tat und als dann nach dem 4.11.2011 klar wurde, dass da Neonazis hinterstecken, jemals überlegt, das Land zu verlassen? Und Mascha M. hat dann einen Moment überlegt und hat dann ganz ruhig gesagt, es ist schon schwer, die Vorstellung, dass man getötet werden soll, nur weil man woanders herstammt. Aber sie habe sich auch gedacht, jetzt erst recht. Das ist mein Land. Das ist meine Heimat. Hier bleibe ich, hier lasse ich mich nicht vertreiben. Und wie sie das so sagte, vollkommen ruhig, selbstbeherrscht. Und man konnte aus der Nähe noch die Narben in ihrem Gesicht sehen, unter dem Make-up. Ja. Ohne Hass in ihrer Stimme, ohne Furcht in ihrer Stimme, sondern einfach souverän. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Diese Frau war so beeindruckend. Und natürlich geben mir dann solche Momente Kraft. Ja.
Ja, Daimar Güler, sind einer der Vertreter der Nebenklang im NSU-Prozess. Wir waren heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass Sie da waren und so offen darüber geredet haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.